Und lieber Herr, das ist unser Gebet an diesem Sonntag, dass wir dich sehen, dass du uns die Augen öffnest für das, wie du bist, für das, ja, was dein Anliegen ist, was du möchtest in dieser Welt, Herr. Lass uns das ein Stück mehr begreifen, nachempfinden und leben, Herr. Öffne uns da dafür die Augen, die Ohren und die Herzen. Amen. Ein Missionar in Afrika wird eines Tages beim Wandern im Dschungel von einem Löwe angefallen. Der Missionar bekommt Panik, er rennt um sein Leben, er rennt weg und der Löwe verfolgt ihn. Und so langsam kommt der Löwe immer näher. Im letzten Moment, da holt der Löwe schon zum Sprung aus, er ist kurz davor, den Missionar zu schnappen und als Mittagessen zu verspeisen. Da fällt der Missionar nieder auf seine Knie, spricht ein kurzes Gebet und sagt: O Herr, bekehre doch diesen Löwe. Der Löwe bremst ab, mitten im Sprung, kniet sich hin, faltet die Hände und betet. Schweißgebadet steht der Missionar auf, weiß gar nicht, was so mit rum passiert, lehnt sich erleichtert an den Baumann und hört dem Löwe zu, der sagt: Komm mal, Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Also Mission kann manchmal auch ein heißes Thema sein. Ich glaube, es ist manchmal auch ein schwieriges Thema in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur, bei uns. Es gibt einige Vorurteile gegenüber Mission. Mission zerstört Kultur. Andersgläubigen wird ein fremder Glaube übergestülpt, aufgezwungen. Und wer Missionar ist oder wer Mission irgendwie unterstützt, der gerät schnell zum Verdacht, Fundamentalist zu sein. Ich finde, Mission ist ein spannendes Thema geworden in unserer Zeit. Und bei mir, in meinem Leben auch. Ich bin vor 5 Jahren von Hessigheim weggezogen nach Bad Liebenzell, um dort Theologie zu studieren. Ich wollte danach damit in die Mission, ich wollte Missionar werden. Und so, ich war hoch motiviert, ich habe studiert, ich habe gedacht, wie kann man das Evangelium Menschen aus einer anderen Kultur nahebringen? Wie kann ich das Evangelium auch selber verstehen? Was bedeutet das für uns? Und im Laufe meines Studiums kamen bei mir auch so die Fragen. Und ich hatte so die Anfragen an das Thema Mission. Warum soll eigentlich ich als Deutscher ins Ausland gehen? Außer zum Urlaub machen natürlich. Warum sollte ich in eine andere Kultur gehen, die ich nicht kenne? Warum sollte ich zu Menschen gehen, die ich nicht verstehe? Warum soll ich eine Sprache lernen, die ich nicht kann? Warum das alles? Und bringt das überhaupt was? Also ich habe viele Missionare kennengelernt in der Zeit, in Liebenzell. Und ich hab gemerkt, das sind auch ganz normale Menschen. Die haben auch so ihre Fehler, ihre Ecken und Kanten. Am Anfang habe ich gedacht, ja, die Missionare, das sind die Helden unseres Glaubens. Die gehen irgendwo hin nach Afrika, in den tiefsten Busch und gründen da eine Gemeinde. Und das ist doch das, woraus irgendwie im Leben ankommt. Und dann habe ich gemerkt, manchmal passiert es auch nicht so richtig. Manchmal kommen die sehr schnell an ihre Grenzen, die eigentlich dachten, sie sind die großen Helden. Und dann dachte ich, warum kann ich es denn eigentlich auch nicht einfacher haben? Warum bleibe ich nicht einfach hier in Deutschland? Hier gibt es ja auch viel zu tun und hier ist für mich auch viel einfacher. Hier habe ich eine deutlich bessere Versorgung, was Gesundheitswesen angeht, was die medizinische Versorgung angeht. Ich habe einen einfacheren Zugang zu Bildung. Für Kinder ist es einfacher. Ich habe bessere Jobaussichten mit deutlich mehr Gehalt. Der Lebensstandard ist höher. Ich kann das essen, was ich will und muss nicht irgend so ein Maisbrei essen, das mir irgendjemand vorsetzt. Ich glaube, da kann der Markus ein Lied davon singen. Warum eigentlich Mission? Warum um alles in der Welt Mission? Warum Weltmission? Und warum sollten wir dabei mitmachen? Das ist so die Frage, die mich die letzten Jahre umgetrieben hat. Und ich will euch ein bisschen dran teilhaben lassen, was sich so abgespielt hat in dieser Zeit. Ich glaube, es ist eine Frage, dass es sich lohnt, nachzugehen. Es ist gut für Leute, die in eine Mission gehen, sei es für ein Jahr von FSJ im Ausland oder sonst was, oder für Leute, die länger gehen, sich erstmal die Frage zu stellen, warum machen wir das überhaupt? Warum ist das wichtig? Als einfach zu gehen und das zu machen, was man so zu tun hat. Das ist auch, glaube ich, eine gute Frage für Leute, die Missionen unterstützen. Und ich glaube, es ist eine gute Frage für Christen generell. Wenn man fragt, warum Mission? Ich glaube, dann kommt als allererstes die Antwort, ja, Missionsbefehl. Das, was Jesus gesagt hat, das weitermachen. Und das ist auch die richtige Antwort. Der Missionsbefehl. Um diesen kommt man nicht rum. Jedes der vier Evangelien beinhaltet so einen Missionsbefehl, dass Jesus seine Jünger sagt, ich sende euch aus in diese Welt, dass ihr diese Welt erreicht mit dem, was mir wichtig ist. Ich glaube, der bekannteste steht in Matthäus Kapitel 28, Abvers 18. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das sind die letzten Worte des Matthäus-Evangeliums. Mit denen hört Jesus auf. Danach wird er in den Himmel aufgehoben wieder. Und das sind die letzten Worte, die bleiben im Gedächtnis. Ich glaube, wenn man so an Verwandte, an Freunde denkt, die im Sterbelager, die nicht mehr bei uns sind, das sind die letzten Worte, was die wir uns merken. Die bleiben im Gedächtnis, das wird nicht vergessen. Wenn Leute da noch klar sind, fassen sie vielleicht manches nochmal zusammen, was ihnen wichtig war im Leben. Und das macht Jesus auch. Er gibt seinen Jüngern mit, das, was ihm wichtig war. Geht hin und machet zu Jüngern alle Völker. Ich habe euch jetzt ausgebildet, meint er. Ich habe euch alles gezeigt. Und jetzt geht ihr und macht weiter. Und das Thema, das zieht sich nicht nur durch die Evangelien durch, sondern auch im ganzen Neuen Testament. Mission bleibt ein wichtiges Thema. Wenn Paulus zum Beispiel zu Timotheus sagt, in 1. Timotheusbrief 2, Vers 4, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das sagt ein Mann, der mehrere Missionsreisen unternommen hat, der im ganzen Mittelmeerraum unterwegs war, um von Jesus weiterzuerzählen. Jemand, der wahrscheinlich mehr gereist ist als seine Zeitgenossen oder zumindest einer, der am weitesten gereist ist, um von Jesus zu erzählen. Und dem hat sich die ganze Gemeinde angeschlossen. Sie haben sogar für ihre ausgesandten Missionare gesammelt. Sie haben Geld gesammelt, um sie bei ihrer Tätigkeit zu unterstützen. Es war klar, es ist ein gemeinsamer Auftrag. Es ist nicht nur dieser eine Paulus, der da irgendwo in der Weltgeschichte herumgeistert, sondern es ist ein gemeinsamer Auftrag an die gesamte Gemeinde, dass wir hinter ihm stehen, dass wir hinter diesem Auftrag stehen. Und dieser Auftrag, der geht weiter. Der ist nicht abgeschlossen. Dieser Auftrag, der umspannt die ganze Welt, weil Gott diese Welt liebt. Und das nicht erst seit Jesus, seit den Evangelien, sondern das schon viel weiter vorher in seiner Geschichte mit der Menschheit. Das war was, wo bei mir so die Kronleuchter im Studium ein bisschen angegangen sind, wo ich gemerkt habe, das ist ja nichts Neues. Das ist ja was, was Gott schon seit seiner Geschichte mit der Menschen prägt, hier auf der Erde. Das Grundanliegen der Mission beginnt schon im Alten Testament. Gott hat sein Volk Israel ausgesucht, das eng mit ihm zusammenleben darf. Aber dabei, da soll es nicht dabei bleiben. Er wollte, dass andere Völker auch ihn kennenlernen. Dass sie an Israel sehen, wie gut Israel das hat, dass es mit Gott lebt. Wer heute Mittag nach dem Kaffeetrinken noch ein bisschen Zeit und Muße hat und nicht gleich im Mittagsschlaf verfällt, der kann gern mal Jesaja 2 oder Micha 4 lesen. Das sind solche Texte, wo rauskommt, Gott will, dass diese Völker, die um Israel herum sind, zu ihm kommen, an ihn glauben, ihm nachfolgen. Weil sie sehen, so gut wie Israel, so gut hat es kein Volk. Das wollen wir auch. Gott hat ihnen ein gutes Gesetz gegeben, die Tora. Das bedeutet Weisung, der Weg zum Leben. Er hat ihnen gezeigt, wie das Leben gut funktioniert. Und da sollen sie neidisch werden, da sollen sie merken, das kribbelt uns in den Finger. Das wollen wir auch. Und diesen Gott, den die haben, den wollen wir auch kennenlernen. Den wollen wir zu unserem Gott machen. So war es Gottes Plan mit seinem Volk und mit den Völkern drumherum. Seit Anfang an war sein Plan, mit Menschen zusammenzuleben. Dass jeder weiß, dass er da ist. Dass jeder weiß, Gott existiert. Hier ist jemand, der uns geschaffen hat, der uns liebt, der uns eine Beziehung anbietet, die hier in diesem Leben zum Tragen kommt, aber auch in Ewigkeit. Aber eigentlich setzt das nochmal weiter vorne an. Nicht nur so in der Mitte des Alten Testaments, sondern noch weiter vorne, ganz am Anfang, fängt Mission eigentlich schon an, als Gott zusammen mit Adam und Eva im Garten Eden war. Nachdem Adam und Eva sich verführen haben lassen von der Schlange und die verbotene Frucht gegessen haben, haben sie sich versteckt und haben sich geschämt und hatten Angst vor Gott. Und was hat Gott gemacht? Er hat sich nicht zurückgelehnt und hat gesagt, ja, jetzt können sie mal gucken, was sie damit anstellen. Jetzt lasse ich sie mal selber machen. Jetzt lehne ich mich zurück. Das hat er nicht gemacht. Er geht in den Garten und er ruft die beiden. Er ruft Adam. Adam, wo bist du? Gott geht seiner Menschen hinterher. Man denkt, das ist so wie, ja, am Anfang ist er mit seiner Schöpfung fertig. Es ist vollendet, alles ist gut. Und dann muss er gleich anfangen, ihnen hinterher zu rennen. Wie so ein kleines Kind, das anfängt sich zu entwickeln, das auf einmal lernt zu krabbeln und dann ist es weg und dann muss er hinterhergehen. Er muss es zurückholen zu ihm. Weil er weiß, das Beste, was für den Mensch wichtig ist, ist, dass er eine Beziehung mit ihm lebt. Und es geht so weit, ja, dass er sich verschiedene Sachen einfallen lässt, verschiedene Wege entwickelt, die Menschen zu erreichen, und er sendet sogar seinen eigenen Sohn, um die Menschheit mit sich zu versöhnen, dass eine Beziehung zwischen Gott und Mensch möglich ist. Am Anfang an sucht Gott die Beziehung zum Mensch. Er sucht sie, er ist aktiv, er handelt, er ist innovativ, er überlegt sich ständig was Neues. Wie kann ich mein Volk wieder zu mir zurückholen? Wie kann ich diese andere Völker auch erreichen? Er ist keiner, der ja, fernab dieser Welt ist, der sich nicht für uns interessiert. Er ist jemand, der sich für uns interessiert, für jeden Einzelnen, für den diese Beziehung wichtig ist. Aber er zwingt diese Beziehung niemand auf. Er hätte ja eigentlich auch Marionette machen können. Er hätte gesagt, Adam, Eva, ich mache euch einen schönen Garten, ich mache euch eine schöne Umgebung, ihr könnt leben, aber freier Wille, das habt ihr nicht. Ihr macht einfach alles so, wie ich das sage. Ihr lobt mich, ihr betet mich an, einfach so auf Knopfdruck, wenn ich das will. Nee, so macht Gott das nicht. Er gibt dem Mensch die Möglichkeit, selber zu entscheiden. Und er gibt dem Mensch auch die Möglichkeit, sich gegen ihn zu entscheiden, ihn abzulehnen. Er zwingt sich nicht auf. Wir haben einen Gott, der sich lieber ans Kreuz schlagen lässt, als sich dem Mensch aufzuzwingen. Jemand, der so voller Liebe ist für den Mensch, der ihn so wahrt in seiner Persönlichkeit, in seiner Identität, dass er sich gegen ihn stellen kann. So einen Gott haben wir. Und deswegen ist Mission immer eine Einladung in die Beziehung mit Gott. Sie ist nicht geprägt von Druck, von Zwang. Mission ist nicht das, dass man jemand anders seinen Glaube aufzwingt. Weil wenn man jemand was aufzwingt, dann erreicht man meistens nur das Gegenteil. Man zerstört meistens nur. Wenn Mission eine Einladung ist, eine Einladung für Menschen, in eine Beziehung zu Gott zu treten, dann zerstört Mission nicht. Dann bringt Mission Leben. In Papua-Neuguinea war es so, dass die ersten Missionare, die dort ankamen, die haben einen Spitznamen gekriegt von den Einheimischen. Sie haben Peacemaker zu ihnen gesagt, also Friedensstifter. Jemand, der versöhnt, der Frieden schafft. Neuguinea war davon geprägt, dass es verschiedene Stämme gab, verschiedene Clans, verschiedene Familien, die sich gegenseitig immer bekriegt haben. Es war das Gesetz der Blutrache da, das gewirkt hat. Also einer aus einem Stamm geht zum anderen und hat einen Streit mit ihm, verletzt ihn und er rächt sich natürlich an mir. Also ja, der eine kommt, schlägt ihn, der andere hackt ihm den Finger ab, der nächste hackt ihm den Arm ab und so geht es immer weiter. Das hört sich jetzt drastisch an, ist es auch. Das war ein Kreislauf des Tötens, wo sich ganze Stämme bekriegt haben. Und dann kamen die Missionare, dann kamen Menschen, die von Jesus erzählt haben und Neuguinesen wurden Christen. Dann haben die Missionare die Botschaft der Vergebung gepredigt, dass Gott ihnen vergeben hat und dass sie auch anderen vergeben sollen, dass sie keine Rache nehmen sollen, sondern dass Gott allein die Rache überlassen wird. Und auf einmal war Frieden möglich. Auf einmal war Frieden möglich zwischen Stämme, zwischen Familien, die sich jahrhundertelang bekriegt haben. Das war was, was dieses Land grundlegend geändert hat, dass Christentum dort angefangen hat, dass Menschen sich traut haben, dort in die Mission zu gehen, dort von Jesus zu reden und dort ja auch einiges auf sich zu nehmen, weil damals war es noch nicht so einfach, dorthin zu kommen. Dort ist man mit dem Schiff unterwegs gewesen, mehrere Wochen, dann war man irgendwo im Busch, hat nicht gewusst, wie man sich ernährt, es gab keine ärztliche Versorgung, heute ist das alles anders, zum Glück für uns, aber Menschen haben viel auf sich genommen, dass es damals dazu kommen konnte. Mission hat Kultur nicht zerstört, Mission hat Frieden gebracht. Vor 2 Jahren war meine Frau Tina und ich in Mikronesien, also eine kleine Inselgruppe zwischen Australien und Japan. dort im Südpazifik und wir haben eine Bibelschule besucht und haben ein Missionspraktikum gemacht. Wir haben dort mitgearbeitet und haben uns die Frage gestellt, können wir uns das vorstellen, ein Leben als Missionar? Und wir haben beobachtet, was langfristige Missionsarbeit in dem Land bewirken kann. Wir haben Leute gefragt, haben Missionare eure Kultur zerstört? Wie war das am Anfang? Und sie haben gesagt, nee, also zerstört haben die nichts. Sie haben uns von Gott erzählt, sie haben uns das gebracht, was Leben ist. Wir haben seither keine Angst mehr von unseren alten Göttern, von den Geistern, die wir früher hatten. Wir sind befreit worden. Das Einzige, was unsere Kultur zerstört hat, waren westliche Händler, die uns ausgebeutet haben. Das Einzige, was unsere Kultur zerstört hat, waren die Japaner, die vor dem Zweiten Weltkrieg dort ihre Festungen aufgebaut haben und uns dazu gezwungen haben, da mitzuhelfen. Die Missionare waren die Einzige, die sich für uns eingesetzt haben. Auch hier hat Missionsarbeit nicht Kultur zerstört, sondern Missionare haben sich für die Leute eingesetzt. Mission ist eine Einladung von Gott. Er sucht seine Menschen. Und das schon vom Alten Testament an zieht sich's durch. Und es ist auch bei seiner ersten Gemeinde wieder bemerkbar. In den Evangelien beauftragt Jesus seine Jünger, von ihm zu erzählen, seine Nachfolger, Leute, die an ihn glauben. Und wenn wir, die wir heute hier sitzen, auch an Jesus glauben, dann gilt es auch uns, dann sind wir damit angesprochen. Geht hin in alle Welt. Wir sollen von ihm erzählen, wir sollen Zeugnis von ihm geben. Also so leben, dass andere merken, der lebt mit Gott, da ist was anders, das ist was, das will ich auch. Das hat die frühe Gemeinde so weit geführt, dass sie motiviert waren, überall von Gott zu erzählen. In der Missionsgeschichte geht man davon aus, dass bereits im 5. Jahrhundert nach Christus Menschen in China waren und dort von Gott erzählt haben, dort Gemeinden gegründet haben. Es waren meistens Händler, die unterwegs waren, die Sachen gekauft haben, wieder verkauft haben. Aber das Beste, was sie hatten, war ihr Glaube. Das Wichtigste, was sie hatten. Und das haben sie geteilt dort. Das haben sie weitererzählt, weil sie es nicht für sich behalten konnten. Das Beste, was wir heute haben, ist immer noch unser Glaube. Ist das, was uns den Weg zur Ewigkeit eröffnet. Ist das, was unser Leben erfüllt, was unserem Leben Freude bringt, was unserem Leben Inhalt bringt. Und das dürfen wir weiter sagen. Jeder darf Missionar sein. Jeder der Christ ist dazu berufen, von Gott weiterzusagen. In seinem Umfeld, ja, Zeugnis zu geben, von Jesus zu reden, Gelegenheiten zu nutzen. Und als ich, oder bevor ich Theologie studiert habe, habe ich eine Ausbildung gemacht in Ditzingen zum Mechatroniker und bin dort jeden Morgen hingefahren. Morgens um 6:30 ging es los. Und ich erinnere mich noch, dass ich manchmal im Bus saß, von hier nach Freiberg. Und wenn ich morgens ganz besonders mutig war, dann habe ich gebetet, lieber Herr Jesus, wenn es dir so unbedingt wichtig ist, dass Menschen was von dir hören, dann kannst du doch heute Gelegenheiten schaffen, dass ich von dir reden kann. Dann kannst du Gelegenheiten schaffen, dass sich was Gutes ergibt. Und das waren meistens die Tage, wo sich wirklich irgendein Gespräch ergeben hat, wo jemand nachgefragt hat, sag mal Manu, was machst du eigentlich am Sonntag? Sollen wir Motorradfahrer gehen? Und ich dann so am Anfang, ja, aber ich gehe da in Gottesdienst und müssen wir da in die Kirche und so. Und wo ich so langsam gelernt habe, was es heißt, dass ich meinen Glaube bezeugen kann, dass ich gemerkt habe, ja, das macht mein Leben spannend. Ich habe einen Gott, der viel kann, der mich liebt. Und das ist das, was alle meine Kollegen, die Gott nicht gekannt haben, was ihnen gefehlt hat. Und das war was, wo ich gewachsen bin. Und immer, wenn ich dieses Gebet morgens gesprochen habe, haben sich gute Gespräche ergeben, wo ich davon weitersagen konnte. Das hat jetzt nicht immer die mega Veränderung herbeigeführt. Die Menschen haben sich nicht scharenweise bei mir bekehrt in der Umkleidekabine oder an der Werkbank oder so. Aber sie sind in Kontakt gekommen mit Menschen, die Jesus kennen, wo sie gemerkt haben, okay, hey, die Christen, die sind gar nicht so dumm, wie ich immer dachte. Die sind gar nicht so brüde, wie ich immer in meinem Kopf hatte. Weil die haben irgendwas an sich, die haben einen Gott, die haben eine Hoffnung, die ich nicht habe. Und das ist was, was wir weitergeben dürfen. Wo wir in unser Leben ja reingucken lassen können, dass Menschen merken, da ist was. Wie lebt er als Christ? Was bedeutet das für den? Das ist auch eine Herausforderung, aber ich bin überzeugt davon, dass Jesus uns da ja dann auch die richtigen Worte schenkt, die richtigen Ideen zu antworten, die richtigen Gefühle der Person nahe zu kommen. Und das Ganze nicht verklemmt und aufdringlich zu machen. Nicht, weil wir es müssen, weil da steht, du musst von ihm erzählen, sondern weil wir nicht anders können. Weil wir so einen guten Gott haben, weil wir von ihm prahlen können, weil wir von ihm jubeln können. Das, was wir im Lobpreis immer machen, von ihm singen können, das in unserem Leben weiterzumachen. Weil wir nicht anders können. Paulus schreibt mal, die Liebe Christi drängt uns dazu. Also das ist so großartig, dass wir gar nicht anders können, als es weiterzuerzählen. Wir können es nicht für uns behalten. Vor eineinhalb Woche wurde unser Sohn, der Kasper, geboren. Und das war also eine sehr krasse Zeit. Wir haben auf einmal ein Kind gehabt, unser erstes Kind. Und erstmal so komplett überfordert. Ich wusste gar nicht mehr, was ich tun. Ich habe gemerkt, okay, ich bin jetzt Papa von diesem kleinen Wesen, das da so liegt. Und seitdem sind wir am Lernen, was, ja, wie Windeln wickeln geht und wie man stillt und wann der Kleine ins Bett geht und wann er Ruhe braucht und wann er ein bisschen Bewegung braucht und alles was Neues, was mich fasziniert, was mich begeistert, wo ich jeden Tag irgendwie neu sehen kann, da wächst was, da ist ein kleiner Mensch, der rumguckt und die Welt entdeckt und seinen Papa entdeckt und seine Mama entdeckt, wo alles ganz neu ist. Und in den ersten zwei Tagen, da war das so ein richtiges Hochgefühl, so ein richtiges, ja, ich weiß nicht, wie man es beschreiben kann, so wie nach der Achterbahnfahrt vielleicht, so, wenn man denkt, hui, hier passiert was. Und ich konnte es nicht für mich behalten. Wir waren zusammen im Krankenhaus und immer wenn der Kleine geschlafen hat, habe ich mein Handy rausgeholt und habe Bilder verschickt an sämtliche Freunde, Bekannte, Familie, habe geschrieben, hey, unser kleiner Kasper ist auf der Welt, er ist jetzt endlich da, 9 Monate Vorbereitung und jetzt ist er geschlüpft. Und wir haben uns gefreut, wir haben uns riesig gefreut, wir haben weitergesagt davon, weil wir es nicht für uns behalten konnten. Und ich glaube, das ist vielleicht ein schönes Beispiel für das, wie Mission sein kann, dass wir von dem weitererzählen, was uns begeistert, von dem weitererzählen, was unser Leben so großartig macht, von Gott reden, weil wir ihn erlebt haben, weil er da ist, weil er was mit uns zu tun hat. Jeder Christ ist berufen zur Mission, in seinem Umfeld, da wo er lebt. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott da Möglichkeiten schenkt und Gelegenheiten und dann auch ja, das, dass er danach guckt, dass wir die richtigen Worte haben. Jeder Christ ist berufen zur Mission, manche auch in eine andere Kultur, manche auch in ein anderes Land. Und das ist okay und das ist sogar gut, weil manchmal sind Ausländer flexibler als die Einheimische in einem Land. Weil manchmal gibt es so kulturelle Zwänge, wo Menschen nicht drüber rauskommen, wo man sich an die Kultur halten muss, wo man mit bestimmten Menschen nichts zu tun haben darf, um selber in seinem Ansehen nicht ja, zu fallen, sich nicht zu schaden. So ist zum Beispiel in Papua-Neuguinea. Kinder und Jugendliche sind dort eigentlich nichts wert. Es ist zwar wichtig, dass man viele hat, weil es heißt Reichtum, es heißt Altersvorsorge, es heißt, man hat einen Helfer sein ganzes Leben lang, aber dass man diesen jungen Menschen ja, vom Wort Gottes weiter sagt, dass man diese jungen Menschen erzieht, davon ist da wenig zu merken. Es gibt zwar viele Gemeinden mittlerweile, aber Kinder- und Jugendarbeit ist so ein Fremdwort. Also Krabbelkreis, Mutter-Kind-Gruppe, Jungschar, so Semmer halt, Miniteams, Jugendkreis, alles sowas, was bei uns normal ist. Und ich glaube, wenn ich fragen würde, wer ist im Alter von 0 bis 20 irgendwie zum Glaube kommen. Wer hat in christlicher Jugendarbeit gute Erlebnisse gehabt, die ihn zu Gott geführt haben? Ich glaube, da würden viele strecken. Ich glaube, die wenigsten kommen danach dazu. Die meisten lernen es schon früh, lernen Gott da kennen in dieser prägenden Zeit. Aber genau diese prägende Zeit ist in Neuguinea nicht so wichtig, weil diese Menschen nicht so wichtig sind. Und deswegen ist es gut, wenn dort Missionare dabei sind. Wenn Missionare wie Tina und ich dann irgendwann sein werden, nächstes Jahr, dort mit Neuguineesen gemeinsam Kinder- und Jugendarbeit starten. Vor allem in Bereichen, die gesellschaftlich nicht angesehen werden. In Slums, in Settlements, in illegale Siedlungen, wo Menschen sich einfach niederlassen, wo zwar Gemeinden auch entstehen, aber wo Kinder- und Jugendarbeit einfach nichts zu suchen hat. Wo Kinder keinen Platz haben. Dort miteinander sich um sie zu kümmern. Das ist unser Plan für die nächsten Jahre. Und wir sind mal gespannt, was sich so ergeben wird in dieser Zeit. Es gibt ein Ehepaar, die in der Hauptstadt so ein ähnliches Projekt schon machen. Und das ist wunderbar. Dafür ist die Liebenzeller Mission sogar ausgezeichnet worden vor 2 Wochen für so ein Projekt, das mit Einheimischen direkt ja, versucht, den Nöten zu begegnen, die die Kultur bietet. In Christus Neuguinea könnte sich nicht so einfach Kinder und Jugendliche widmen. Deswegen ist es gut, wenn Leute von außerhalb dabei sind, die da mithelfen. Es ist gut, auch Missionen in einer anderen Kultur zu machen, Kultur zu gestalten. Aber zurück zur Frage am Anfang, warum in alles in der Welt Mission? Warum Weltmission? Zum ersten Mal, weil es Gottes Herzensanliegen ist, dass Menschen ihn kennenlernen. Weil Gott der erste Missionar ist, der von Anfang an seine Menschen hinterhergeht, der seine Menschen sucht und jemand ist, der uns mit in diesen Auftrag hineinnimmt. Er könnte es auch alleine machen, aber er wünscht sich, dass seine Kinder dabei sind, dass seine Kinder von ihm prahlen, dass seine Kinder von ihm erzählen und dass Menschen, egal wo sie sind, von ihm weitersagen. Und weil heute immer noch gilt, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Amen.